Aus dem Liede 245 möchte ich Strophe 2 vorlesen. 245. Du, der Christus Gottes selber, bauest nun sein geistlich Haus, baust mit lebendigen Steinen fürs des Vaters Willen aus, dass der Tempel Gottes wachse, festgefügt nach seinem Plan, wo nach seinem Wohlgefallen nun der Höchste wohnen kann.
Wir wollen dann zusammen die ersten Verse aus Johannes 13 lesen. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Soweit wollen wir jetzt diesen Abschnitt zusammenlesen. Wir haben vorhin versucht zu zeigen, dass zum Erfassen und Genießen dieser großartigen Wahrheiten, die ab Kapitel 14 der Herr Jesus vorstellt, es notwendig ist, dass wir in einem guten geistlichen Zustand sind. Und das ist eigentlich das, was der Herr Jesus jetzt hier in dieser Fußwaschung andeutet. Ich habe eine geschätzte Arbeitskollegin bei mir im Beruf, die versammelt sich mit Gläubigen, wo die Fußwaschung heute noch praktiziert wird. Ich möchte versuchen, mit des Herrn Hilfe zu zeigen, dass das nicht die Hauptlinie ist von dem, was der Herr Jesus hier zeigen möchte, sondern es geht hier um eine geistliche Wahrheit, die, wenn wir sie gut verstehen, auf geistliche Weise anwenden wollen. Anwenden dürfen, ja fast sogar, wie der Herr Jesus gesagt hat, ich habe euch ein Beispiel gegeben, anwenden sollten, um einander zu helfen. Wir haben vorhin schon über den Zeitpunkt nachgedacht. Wenige Stunden, bevor Soldaten unseren Heiland greifen würden, binden würden, schlagen würden, anspucken würden, ist sein Herz voller Liebe zu den Seinen. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Hochinteressant, liebe Geschwister, mal im Johannesevangelium zu verfolgen, was jeweils gemeint ist, wenn von einer Stunde die Rede ist. Ist längst nicht immer das Gleiche, ist immer der gleiche Ausdruck, aber es meint meistens einen anderen Zusammenhang. Wir hatten vorhin schon einmal gesehen, wenn der Herr Jesus jetzt hier mit seinen Jüngern spricht, dass er nicht davon spricht, was ihm widerfahren würde, welche Leiden er erdulden musste, und dass er sterben müsste, sondern sein Herz ist davon erfüllt, dass er zu dem Vater gehen wollte. Und das ist auch der Hintergrund zu dieser Stunde hier in Vers 1. Seine Stunde war gekommen, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. Haben wir vielleicht, nein, eigentlich, wir können das Empfinden gar nicht haben. Aber für den Herrn Jesus muss das ein unfassbarer Gegensatz gewesen sein. Die Heiligkeit, Licht und Liebe des Vaterhauses zu verlassen, um hier, wir haben vorhin die Stelle aus 1. Mose 5 gelesen, 1. Mose 6 gelesen, um hier in einer Umgebung zu leben, Tag für Tag, die völlig im Widerspruch zu seinem Wesen war. Wenn wir mal in den Psalmen lesen, was der Herr Jesus empfunden hat, als er von Sünden, von Sündern, von Schmutz und Unflat umgeben war, wie das seine heilige Seele berührt hat. Allein das war eine Art der Leiden unseres Heilandes, die wir gar nicht nachvollziehen können oder kaum, weil wir noch auch eine alte Natur in uns haben, die das gar nicht so empfindet. Aber für den Herrn Jesus war jeder Tag seines Lebens in einer ihm absolut wesensfremden Umgebung gewesen. Und die würde er jetzt verlassen. Diese Stunde war jetzt endlich gekommen, um diesen Schauplatz von Auflehnung gegen Gott zu verlassen und wieder in diesen Bereich zurückzukehren, wo ungetrübte Frieden und Liebe und Reinheit herrschen. Diese Stunde, davon wusste er, sie würde kommen. Sie stand bevor. Und das scheint, ich meine, dass wir in diesem ersten Vers 3 Punkte finden, für das, was dann folgt, für diese Fußwaschung. Das scheint der Anlass gewesen zu sein dafür, dass jetzt die Fußwaschung folgt. Er würde weggehen. Dann lesen wir davon, dass die Seinen, die in der Welt waren, das ist die Notwendigkeit für die Fußwaschung, die jetzt folgt. Die Gläubigen gehen nicht gleich mit ihm in das Vaterhaus zurück. Er geht allein, er geht voraus und sie bleiben in einer Umgebung zurück, wie wir das eben gesehen haben, die auch ihnen gegenüber feindlich ist, einerseits, die aber auch ihre Verlockungen hat, durch die man sich beschmutzen und beflecken kann, moralisch, sittlich. Und das wusste unser Herr. Und er wusste, da bedarf es einer permanenten Reinigung von diesen Befleckungen. Die Gläubigen bleiben in dieser Umgebung zurück, wo man sich fast bei jedem Schritt in irgendeiner Form, und sei es nur durch einen schlechten, schlimmen Gedanken, beschmutzt. Und dann, liebe Geschwister, das ist so. Das habt ihr in eurer Praxis eures Glaubenslebens auch erlebt. Sünde in unserem Leben, wenn sie nicht sofort gerichtet und verurteilt wird, die treibt uns immer weiter weg von Gott. Das ist das Wesen von Sünde, dass sie wegtreibt. Deshalb schreibt David in seinem bekannten Psalm 23, in Vers 3, er erquickt meine Seele. Da sagt die Anmerkung, er stellt sie wieder her. Wenn etwas in unserem Leben vorgefallen ist, was nicht im Einklang ist mit Gottes Gedanken, dann führt uns das immer weiter weg von dem Heiland. Die Gemeinschaft wird nicht mehr genossen, so wie sie vor dem Fall gewesen ist. Sünde treibt weg und der Herr Jesus wusste das und das war der Anlass dafür, ihnen die Füße zu waschen und damit eine geistliche Wahrheit anzudeuten, die, solange wir auf dieser Erde sind, wir nötig haben. Und dann sagt er noch etwas, oder der Heilige Geist sagt hier von dem Beweggrund des Herrn Jesus noch etwas. Die Seinen, die in der Welt waren, hatte er geliebt und er liebte sie bis ans Ende. Wir haben also als Anlass gesehen, er geht weg zum Vater. Wir haben die Notwendigkeit gesehen, sie bleiben in einer fremden, feindlichen Umgebung zurück. Und jetzt haben wir den Beweggrund für das, was folgt, seine Liebe zu den Seinen. Die wird hier mit einer Ausdrucksweise beschrieben, über die man lange nachdenken kann, was das wohl bedeuten mag. Er liebte sie bis ans Ende. Einmal ist das schon wunderbar, überhaupt über die Liebe des Herrn Jesus nachzudenken. Göttliche Liebe, wisst ihr, die ist völlig wesensfremd von unserer Liebe, unserer natürlichen Liebe. Wir lieben meistens, im Natürlichen meine ich jetzt, weil wir bei dem anderen, dem Gegenstand unserer Zuneigung, etwas finden, was diese Liebe weckt. Aber göttliche Liebe ist absolut etwas anderes. Gott hat uns geliebt, das lesen wir an manchen Stellen in seinem Wort, als wir noch Sünder waren. Da gab es nichts in meinem Leben, in der alten Natur, bei dem alten Achim, da gab es nichts, was die Liebe hervorgerufen hat. Aber Gott hat mich geliebt. Gott liebt die Sünder und möchte nicht, dass sie verloren gehen. Und er bietet ihnen einen Weg an, auf dem sie in Frieden mit ihm kommen können. Es gibt nur diesen einen Weg, den der Mensch wählen muss, um in Frieden mit Gott zu kommen. Er muss das Heil, was Gott in der Person seines Sohnes anbietet, annehmen. Für manche ist das der schwerste vorstellbare Weg überhaupt, weil man da mit sich selbst absolut zu Ende kommt. Aber es ist der einzige Weg. Das ist göttliche Liebe. Sie liebt mich, sie liebt dich, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Wir haben vielleicht manchmal so die Vorstellung, ganz so schlimm wie andere sind wir ja doch nicht gewesen und irgendwie so einen edlen Zug haben wir ja vielleicht doch noch in unserem natürlichen Wesen. Mit dem Gedanken müssen wir einfach brechen. Nichts in unserem alten Zustand vor der Bekehrung war für Gott annehmbar. Und doch hat er mich geliebt und wollte nicht, dass ich verloren gehe. Und er hat, von dem Herrn Jesus wird her gesagt, er liebte sie bis ans Ende. Meint das Golgatha? Das geht weit über Golgatha hinaus, glaube ich. Es meint auch Golgatha. Das war der Höhepunkt der menschlichen Schlechtigkeit gegenüber unserem Heiland. Das war ein gewisser Höhepunkt. Wir haben das vorhin, meine ich, in Kapitel 15 gelesen, wo der Herr Jesus sagt, größere Liebe hat niemand, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist ein unendlich hoher Beweis von Liebe, dass man sein Leben für die Freunde lassen will. Aber ich glaube, dass der Gedanke der Liebe des Heilandes zu dir und zu mir noch über Golgatha hinausgeht. Ich meine, einmal gehört zu haben, dass dieser Ausdruck wörtlich übersetzt bedeutet auch bis zum Äußersten, durch und durch. Es gibt keine höhere Art von Liebe als die, die der Herr Jesus zu dir und zu mir hat. Und das war der Beweggrund dafür, dass er jetzt aufsteht und den Seinen die Füße wäscht. Aber bevor er das tut, kommt in dem Vers 2 noch ein erschreckender Gegensatz zu dem, was wir in Vers 1 haben. Wenn wir in Vers 1 von dem Herrn Jesus gelesen haben, dann lesen wir in Vers 2 von dem Teufel. Und wenn wir in Vers 1 von den Seinen gelesen haben, ist übrigens ein sehr schöner Ausdruck, die Seinen. Die Anmerkung sagt, die eigenen. Das ist ein spezieller Besitz für den Herrn Jesus. So bezeichnet er diese Jünger. Das sind seine eigenen. Der Gegensatz in Vers 2 ist Judas. Der gehört nicht dazu. Und wenn wir in Vers 1 gelesen haben von der Liebe des Herrn Jesus, dann haben wir den Gegensatz in Vers 2, den Hass und den Verrat von dem Judas. Das ist irgendwie, als würde man einem einen kalten Wasser über den Kopf kippen. Eben freuten wir uns noch an der Herzensbewegung unseres Herrn, weswegen er den Seinen die Füße waschen wollte und dann auch getan hat, dass dieser Beweggrund dazu eine nicht zu überbietende Liebe ist. Und im gleichen Atemzug, im nächsten Vers, hören wir von kompletten Gegensätzen. Und das von einem Mann, der 3,5 Jahre die Nähe des Heilandes genossen hat. Nein, genossen hat ist, glaube ich, falsch ausgedrückt. Miterlebt hat. Genossen hat er davon wohl gar nichts. Der Herr Jesus hat ihn auserwählt als einen von den 12. Wir kommen morgen Abend mit des Herrn Hilfe dahin, dass über den Judas geweissagt war im Alten Testament, in Vers 18. Es ist schwierig, über die Person des Judas etwas zu sagen, ohne vielleicht zu weit zu gehen oder etwas daneben zu legen. Aber dieser Judas ist in gewisser Hinsicht eine einmalige Person auf diesem Erdboden. Und doch ist Judas völlig verantwortlich für das, was er getan hat vor Gott. Wenn wir die Stellen, wo von dem Judas die Rede ist, auf uns wirken lassen, dann sehen wir, dass er einen Hang in seinem Herzen hatte, den er nicht verurteilt hat. Er war ein Dieb, er trug die Kasse, er war habsüchtig, er hat für Geld den Heiland verkauft. Und dass wir lernen, wenn wir über Judas nachdenken, wie trefflich der Teufel weiß, ungerichtetes Böse in unserem Herzen auszunutzen zu Schlimmerem. Wir haben hier davon gelesen, Judas hat es ihm ins Herz gegeben. Da muss ein Herz auch eine gewisse Öffnung für so etwas haben. Wenn das Herz gewappnet ist mit der Person des Herrn Jesus, dann wird der Teufel da nichts hineinlegen können. Aber wenn wir Charakterzüge bei uns kennen, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind, und wir richten sie nicht, dann ist die Gefahr eminent groß, dass der Teufel diese, wir sagen vielleicht Schwäche, aber das ist keine Schwäche, das ist einfach ungerichtetes Böses, dass er das ausnutzt zu Schlimmerem. Ich sage nicht zu einem Ende, wie es der Judas getan hat, weil das zeichnet ihn eben wieder als eine einmalige Person aus. Er war im Alten Testament schon angekündigt, dass es einen geben würde, der als Freund und Vertrauter mit dem Herrn ein- und ausgegangen ist, der das Brot mit ihm aß und dann doch die Verse gegen ihn erhoben hat. Die Stellen sind sehr erschütternd in den Psalmen, die von ihm reden. Und der Herr Jesus hat viele Versuche unternommen, ihm ein Stoppschild in den Weg zu stellen, ihn aufzuhalten von diesem Weg. Wenn wir allein an die Frage denken, vor den Toren von Gethsemane: Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? War das nicht das letzte Alarmzeichen, wo der Judas vielleicht noch hätte kehrt machen können? Wir können mit der Gnade nicht spielen. Das wollen wir auch aus der Geschichte von Judas lernen. Er hat sein Herz einfach zugemacht gegenüber dem Werben des Heilandes. Und sein Ende ist ein schreckliches Ende. Aber wir wollen ja zu dem kommen, was jetzt der Herr Jesus tut. Und bezeichnenderweise, wie wir vorhin schon gesehen haben, sogar auch an den Füßen des Judas tut. Da liegen diese 13 Männer zu Tisch. Und auf einmal steht der Herr Jesus auf. Aber da kommt noch ein wunderbarer Zwischensatz, bevor wir dann zu der eigentlichen Handlung kommen. Steht Jesus wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte? Dabei möchte ich erst einmal stehen bleiben. Der Vater hat dem Herrn Jesus alles in die Hände gegeben. Wisst ihr, Gott hat den Menschen in seinen Regierungswegen immer wieder mal Dinge in die Hand gegeben. Regierungsverantwortung beispielsweise. Er hat den Menschen im Alten Testament in verschiedenen Haushaltungen Dinge in die Hand gegeben, die der Mensch hätte bewahren sollen. Und immer in jeglicher Haushaltung und in jeglicher Umgebung hat der Mensch versagt in dem, was Gott ihm in die Hände gegeben hat. Aber hier gibt es einen, dem der Vater etwas in die Hände gegeben hat, und er führt es zur vollen Verherrlichung Gottes des Vaters aus. Das ist das erste Mal, dass eine Sache, die Gott der Verantwortung des Menschen übergeben hat, nicht gescheitert ist an dem Versagen des Menschen. Der Herr Jesus als Mensch, als vollkommener Mensch auf dieser Erde. Das ist übrigens eine Besonderheit im Johannesevangelium, dass man sehr wohl gründlich lesen darf und unterscheiden darf, wann der Herr Jesus unter diesem Hauptthema der ewige Sohn Gottes vor uns steht. Aber zur gleichen Zeit, liebe Geschwister, das ist eine Wahrheit, die wir kennen, die wir aber auch festhalten und auch entdecken wollen in diesem Evangelium, ist er auch der vollkommene Mensch, abhängig auf dieser Erde, der vollkommene Sohn des Menschen, der von dem Vater etwas empfängt. Und hier ist er als Mensch auf der Erde, als Gott gehört ihm alles längst selbst, aber als Mensch empfängt er etwas in seinen Händen. Und dann gibt es einen Menschen auf dieser Erde, der alles ausführt zur Verherrlichung Gottes, zum ersten Mal. Ich meine, dass der Prophet Jesaja, in Jesaja 53 lesen wir in Vers 10, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Bisher war das höchstens mal punktuell im Leben eines Gläubigen gewesen bis dahin, dass vielleicht mal etwas, ein klein bisschen Gedeihen in deinem oder meinem Leben für Gott gewesen ist. Aber in den Händen des Herrn Jesus wird alles zum Wohlgefallen Gottes ausgeführt werden. Und diesen Händen hat der Vater alles übergeben. Und jetzt kommt noch ein Nachsatz, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Geschwister, das Johannesevangelium ist von einer überragenden Schönheit und Tiefe. Wir haben eben davon gelesen, dass es seine Herzensfreude war, zu dem Vater zurückzukehren. Jetzt lesen wir davon, dass er zu Gott zurückkehrt oder zu Gott hingeht. Er war von Gott ausgegangen und jetzt geht er zu Gott zurück. Ich möchte versuchen zu zeigen, dass das nicht das Gleiche ist. Oder dass mit diesen beiden Ausdrücken nicht das Gleiche gemeint ist. Wenn er zu dem Vater zurückkehrt, wenn von dem Vater die Rede ist, dann ist immer der Gedanke dabei Beziehung, Gemeinschaft. Und wenn er zu dem Vater zurückkehrt, dann kehrt er zurück. Er hat ja den Schoß des Vaters nie verlassen, aber doch diesen Bereich, diese Sphäre, wo der Vater wohnt. Er war ja Mensch auf dieser Erde gewesen. Jetzt geht er in diesen Bereich der ungetrübten Beziehung wieder zurück. Das ist, dass er zu dem Vater zurückkehrt. Aber wenn von Gott die Rede ist, dann ist von Natur die Rede, von Heiligkeit. Und Geschwister, jetzt sind unsere Worte einfach zu dürr, wenn wir über die Person des Herrn Jesus in diesem Zusammenhang nachdenken. Der Herr Jesus war von Gott ausgegangen, dem Inbegriff von Heiligkeit und Reinheit. Von da aus war er gekommen auf diese Erde. Mensch geworden, hat über 33 Jahre hier gelebt. Und jetzt sagt der Schreiber, dass er zu Gott zurückkehrt oder hingeht. Entschuldigung. Er geht, ohne irgendwie befleckt worden zu sein, von Sünde, von Unreinheit, von bösen Gedanken, geht er wieder in diese absolut heilige Atmosphäre Gottes zurück. Er hat seinen Leib, seinen Körper, sein ganzes Wesen rein erhalten. Am Ende von Kapitel 14 lesen wir einen Satz, bevor sie dann aufbrechen und aus dem Obersaal hinausgehen, da spricht er davon, der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Er wusste, dass in Gethsemane Satan an ihn herantreten würde, mit allen Möglichkeiten versuchen würde, ihn von dem Weg abzubringen, nach Golgatha zu gehen. Und er würde kommen, der Fürst der Welt, und hat nichts in mir. Er findet keinen Ansatzpunkt in diesem vollkommenen Menschen, um ihn abzubringen von dem Weg der Treue seinem Gott gegenüber. Und so kann der Heilige Geist hier sagen, dass der Herr Jesus wusste, dass er von der absoluten Heiligkeit ausgegangen war, und sich über 33 Jahre hinweg so rein und heilig erhalten hatte in seinem Leben auf der Erde, dass er ohne Zögern wieder zurückkehren kann und wusste, er kann nicht abgewiesen werden, weil er genauso heilig ist, wie er ausgegangen war. Geschwister, das ist erhaben, so über uns die Person unseres Heilandes nachzudenken. Er genoss die Beziehungen zu dem Vater, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Aber er war rein und heilig und konnte auch zu Gott zurückkehren. Sein Name sei gepriesen dafür. Und ich habe große Freude, dass wir so über diese Person nachdenken dürfen. Seht ihr, diese Herrlichkeiten, die schildert der Heilige Geist wie hier in so einem Nebensatz. Und dann kommt eine Handlung vor uns, die von absoluter Erniedrigung und ein knechtischen Dienst spricht, in Ehrfurcht gesagt. Und wir haben gerade diesen hohen und heiligen und reinen Menschen vor uns. Das ist einfach wunderbar, diese Vollkommenheiten in der Person unseres Heilandes zu sehen. Das macht unser Herz tief glücklich. Der so klar und rein und heilig geblieben ist, der ist sich jetzt nicht so schade, sich hinzubücken. Geschwister, das muss uns ans Herz gehen, meine ich. In diesem Vers 4 und 5 meine ich, wenn wir das sorgfältig lesen, finden wir 7 Handlungen des Herrn Jesus. Und wenn wir die gut verstehen, dann haben wir ein gutes Gerüst für morgen Abend oder morgen Nachmittag, wenn wir über die Aufgabe nachdenken, dass wir nun auch verantwortlich sind, den Dienst der Fußwaschung auszuüben. Vielleicht dürfen wir das am Anfang einmal im Überblick versuchen vorzustellen. Er steht von dem Abendessen auf. Er ist also bereit, einen Dienst zu tun. Das ist eine gewisse Bereitschaft, die bei dem Herrn Jesus, nicht nur eine gewisse, das ist die absolute Bereitschaft bei dem Herrn Jesus, aufzustehen, um einen Dienst zu tun. Er legt die Oberkleider ab. Er entäußert sich einer gewissen äußeren Würde, die er hat durch seine Oberkleider. Er verzichtet auf diese Würde. Er umgürtet sich. Das ist das Zeichen einer Knechtschaft. Man umgürtet sich, um einen Dienst zu tun. Also die Bereitschaft, dann aber auch das Zeichen, dass man selbst als Knecht bereit ist, diesen Dienst zu tun. Dann umgürtet er sich mit einem leinenen Tuch. Das leinene Tuch spricht von Reinheit. Es ist unabdingbar, dass dieser Dienst in einem Zustand praktischer Reinheit vollzogen wird. Dann gießt er Wasser in ein Waschbecken. Das Wasser, das wissen wir aus anderen Stellen des Wortes Gottes, ist ein Bild von dem Wort Gottes. Dieser Dienst der Fußwaschung, wir kommen morgen mit des Herrn Hilfe etwas deutlicher darauf zurück, muss seine Grundlage in dem geschriebenen Wort Gottes haben, nicht in unseren persönlichen Auffassungen. Dann wäscht er die Füße, die eigentliche Handlung. Da spricht, dass man bereit sein muss, sich runterzubeugen zu dem anderen. Das ist eine Haltung der Selbsterniedrigung, in der man diesen Dienst durchführt. Und das war gerade für diesen Hohen und Erhabenen. Haben wir das nicht eben in dem Lied vor uns gehabt, der Hohe und Reine? Er beugt sich herab und wäscht den Jüngern die Füße. Dann kommt der letzte Punkt. Das ist für mich ein ganz bewegender Gedanke. Er trocknet ihnen die Füße wieder ab. Wisst ihr, warum er das tut? Ich möchte nur eine Möglichkeit mal, einen Gedanken dazu anführen. Damit keiner mehr sieht, dass die mal gewaschen werden mussten. Wisst ihr, das ist so, dieser Dienst der Fußwaschung, das ist eine Sache zwischen dir und mir oder zwischen dir und dir. Das ist eine persönliche Sache, von der andere nicht unbedingt etwas mitkriegen müssen. Das sind so diese Handlungsweisen des Herrn Jesus in diesen Versen 4 und 5. Punkte, die wir morgen bestimmt noch einmal brauchen werden, wenn wir über unsere Verantwortung nachdenken wollen, einander die Füße zu waschen. Es kommt jetzt zu einer interessanten Unterhaltung bei dieser Szene. Und der Erste, der das Wort ergreift, ist ein Mann, vor dem ich an und für sich großen Respekt habe. Petrus kommt, wenn wir so pauschal über Petrus nachdenken, kommt er oft ein bisschen schlecht weg. Und er hat auch tiefe Fehler, tiefes Versagen in seinem Leben. Aber er hat ein brennendes Herz für seinen Herrn gehabt. Er hatte nur eine falsche Selbstwahrnehmung, würden wir heute sagen. Er hat sich immer oder oft zu viel zugetraut. Er kannte sich selbst nicht gut. Aber für seinen Heiland, meine ich, hat er gebrannt. Denkt nur mal ein paar Stunden später, wie sie da vor dem Garten Gethsemane stehen. Eine ganze Schar von Soldaten. Das war lebensgefährlich, was Petrus gemacht hat. Sein Schwert zu ziehen und dem einen Knecht das Ohr abzuschlagen. Das war absolut lebensgefährlich. Es war nicht richtig, das sage ich nicht. Der Heiland muss ihn auch zurechtweisen. Aber er hat gebrannt für seinen Meister und hat sich für ihn eingesetzt. Oft in aus falschen Impulsen heraus, aber der hat was für den Herrn Jesus übergehabt. Koste es, was es wolle. Wir sehen hier in dieser Unterhaltung jetzt, die vor uns kommt, dass er aber auch oft nicht gut zugehört hat. Und daraus wollen wir vielleicht auch lernen, dass es wichtig ist, dem Herrn Jesus immer genau zuzuhören. Wir haben ja vorhin gesagt, in dem ersten Teil heute Nachmittag, dass diese Fußwaschung eine gewisse Voraussetzung dafür ist, nicht nur eine gewisse, das ist eine unabdingbare Voraussetzung eigentlich dafür, sich beständig zu reinigen von den Befleckungen, in die wir geraten, ob bewusst oder manchmal vielleicht auch ungewollt. Eine Bedingung dafür, dass wir die Segnungen, die der Herr dann aus der Fülle seines Herzens den Jüngern ausbreitet, auch wirklich genießen können. Geschwister, das ist eine wichtige Sache. Wir reden oft von Stellung und Praxis. Als ich im gläubigen Elternhaus groß geworden bin, ich hatte keine Freude immer an diesen Ausdrücken, Stellung und Praxis. Das war mir irgendwie, da konnte ich nichts mit anfangen. Aber wir lernen hier und auch an anderen Stellen natürlich in Gottes Wort, dass es bestimmte Dinge gibt, geistliche Segnungen gibt, die gehören dir einfach. Sie sind dein Eigentum. Lies nur einfach mal Epheser 1, da findest du eine Aufzählung von geistlichen Segnungen, die übersteigen unseren Verstand, aber sie gehören uns, jedem einzelnen Glaubenden. Das ist Stellung. Das ist die eine Sache. Ich bleibe jetzt aber mal bei diesen Begriffen, weil die einfach richtig sind und angemessen sind. Die werden wir auch nie verlieren, diese geistlichen Segnungen. Die nehmen wir mit bis hin in die Herrlichkeit des Vaterhauses. Aber eine andere Frage ist die, ob wir sie genießen. Ob wir uns bewusst darin bewegen, ob sie uns wertvoll sind oder ob wir sagen, das ist ja wunderschön mit der Vergebung, mit dem Besitz des Heiligen Geistes, mit all den geistlichen Segnungen, mit der Sohnschaft, mit der Kindschaft, alles schöne Wahrheiten, aber ich habe hier nebenher auch noch andere Dinge, die mich interessieren. Und wisst ihr, das ist einfach so in unserem kleinen Herzen. Wenn da Dinge Einzug halten, die nichts mit diesen geistlichen Wahrheiten zu tun haben, dann verdrängen sie die. Und je mehr Platz in meinem Herzen für andere Dinge vorgehalten wird, umso weniger Genuss habe ich an diesen geistlichen Segnungen. Und das ist die Praxis. Das ist die Praxis meines Lebens und vielleicht auch deines Lebens. Und deshalb sagt der Herr Jesus jetzt hier praktisch mit dieser Handlung, die eine symbolische Handlung ist. Ihr müsst immer wieder, und das, ich möchte das noch einmal betonen, das ist eine tägliche, mindestens tägliche Sache, anhand des Wortes Gottes prüfen, ob es etwas gibt, was bereinigt werden muss. Damit du wieder genießen kannst, was der Herr dir schenken will. Und es kann so sein, dass ich das vielleicht selbst gar nicht wahrnehme. Aber ein anderer sieht in meinem Leben und in meinem Verhalten etwas, was mir schadet. Und dann kommt das, was wir morgen Abend mit des Herrn Hilfe betrachten werden. dass dann es nötig ist, dass ich meinem Bruder oder meiner Schwester helfe, nicht ihn korrigiere oder sie, sondern helfe, wieder glücklich zu werden, wieder Genuss zu haben. Das ist das Ziel der Fußwaschung. Und jetzt kommt er, der Herr Jesus, zu Simon Petrus. Diese Handlung hat er jetzt vollzogen an dem einen und anderen Jünger. Jetzt kommt er zu Simon Petrus und jetzt beginnt er durch die Bemerkung von Simon mit seiner Belehrung über das, was er mit der Fußwaschung ausdrücken möchte. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Das können wir gut verstehen. Hatte Petrus nicht hohe Wahrheiten über den Herrn Jesus ausgesprochen? Matthäus 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Johannes 6, wo der Herr Jesus gefragt hatte, wollt ihr etwa auch weggehen? Zu wem wollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und dann noch etwas über seine Person. Nicht nur, wir wissen, was für wunderbare Dinge du uns gibst, sondern wir wissen auch, was für eine wunderbare Person du bist. Du bist der Heilige. Wir wollen es lieber genau lesen. Kapitel 6 am Ende. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. So wunderbare Dinge hat Petrus über den Herrn Jesus sagen können. Und jetzt kommt diese hohe und erhabene Person zu ihm und beugt sich zu ihm nieder. Die Füße sind auf der Erde und da muss jemand, der sie waschen will, sich niederbeugen, sich ganz klein machen, sich erniedrigen. Das soll mein Heiland tun? Nein, nicht die Füße, nicht bei mir. Du wäschst mir die Füße. Und dann sagt der Herr Jesus, man hat das Gefühl, er will ihn führen in seiner Antwort jetzt. Das ist ganz erhaben, immer zu sehen, wie der Herr Jesus Gespräche führt. Er reagiert nicht immer nur, sondern er führt. Er hat ein Ziel, wo er mit dem Petrus hinkommen will, welche Wahrheiten er aus seinem Herzen noch hervorbringen möchte. Und er führt ihn jetzt mit einer Bemerkung, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Mit nachher meint der Herr Jesus an dieser Stelle, wenn der Heilige Geist gekommen ist und in dir wohnt, dann wird er dir das Verständnis darüber geben. Später sagt er ja noch an einigen Stellen, was der Heilige Geist alles wirken wird und in dem Herzen eines Gläubigen. Er wird zu einem tieferen Verständnis dieser Wahrheit führen. Aber ich möchte einmal ganz praktisch bei diesen Ausdrücken jetzt und nachher bleiben. Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Vielleicht ist das auch mal ein Wort für unsere praktischen Lebensumstände, wo der Herr das eine oder andere führt in meinem Leben, in deinem Leben, wo du sagst, das verstehe ich jetzt nicht. Warum stößt mir das zu? Warum bekomme ich einfach keinen Mann? Warum diese Krankheit? Warum habe ich meine Arbeitsstelle verloren? Ich verstehe das jetzt nicht. Warum das? Ich habe doch mein Herz dir gewidmet, mein Leben dir gewidmet. Warum geschehen jetzt Dinge in meinem Leben, die ich nicht verstehen kann? Auch das ist die Antwort des Herrn Jesus von tiefer Ruhe für uns. Du wirst das später schon einmal verstehen. Jetzt noch nicht. Wisst ihr, ihr kennt sicherlich auch alle dieses Lied von dem Webstuhl. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Da schaut man dann von unten, wie da ein Teppich gewebt wird. Und von unten sieht das alles so durcheinander aus. Die Fäden hängen alle so verworren umeinander rum. Jetzt verstehst du das noch gar nicht. Das soll ein schöner Teppich sein. Aber später, wenn wir bei ihm sind und von oben schauen, dann glänzt alles wie lauter Gold. So heißt das, glaube ich, in dem Lied. Ist doch ein schöner Teppich. Nachher wirst du verstehen, dass das alles Wege waren, die ich mit dir gegangen bin, aus Liebe zu dir. Heute ist das manchmal, da sträubt sich manches in unserem Herzen, wenn die Dinge nicht so gehen, wie wir uns das gewünscht haben. Jetzt verstehst du das noch nicht, aber später, nachher. Geschwister, es gibt immer für Glaubende ein Nachher. Ich bin schon sehr gespannt auf manche Antwort mal. Vielleicht kriege ich nicht auf alles eine Antwort, aber viele Dinge werde ich nachher verstehen und werde anerkennen, dass das Wege waren, die gut waren für mich. Das wird der Heiland schon so machen. Aber hier sagt er zu dem Petrus, jetzt in deinem Zustand, du bist zwar mir zugetan, du gehörst mir an, wir kommen gleich noch dahin, was für wunderbare Wahrheiten er noch über die Gläubigen damaliger Zeit zu sagen hat, aber du hast den Heiligen Geist noch nicht, dir fehlt noch die Grundvoraussetzung dafür, christliche Wahrheiten erfassen und verstehen zu können. Aber dieses Nachher, das ist 50 Tage später eingetreten. Vielleicht 52 Tage später. Der Heiland ist gekreuzigt worden, dann lag er 3 Tage im Grab. Dann ist er auferstanden, 40 Tage lang erschienen, in den Himmel aufgefahren und 10 Tage später kam der Heilige Geist auf diese Erde. Und Petrus hat viel, viel gelernt durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Viele Wahrheiten, die er hier mit dem Herrn Jesus erlebt hat und nicht verstanden hat, die bringt er in seinen Briefen und in der Apostelgeschichte, in seinen Reden, die er da gehalten hat, zum Ausdruck, dass er sie durch den Besitz des Heiligen Geistes erfasst hatte. Wir lernen auch daraus, liebe Geschwister, eine Wahrheit, die beim Beschäftigen mit dem Wort Gottes unerlässlich ist. Wir können das Wort Gottes mit unserem menschlichen Verstand nicht wirklich ergründen. Wir brauchen den menschlichen Verstand als Einfallstor, aber die Wahrheit wirklich erfassen in unserem Herzen können wir nur durch den Heiligen Geist. Das müssen wir einfach annehmen. Wir können studieren und studieren und studieren, aber wir werden zum Kern nicht vorstoßen ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Auch deshalb ist der Besitz des Heiligen Geistes ein unschätzbarer Segen. Er führt uns, wie wir vorhin gesehen haben, in der ganzen Wahrheit umher. Er erinnert an alles, was der Herr Jesus gesagt hat. Ich habe manchmal gedacht, wenn dieser Johannes, wir haben vorhin gesagt, wie alt er war, hochbetagt, auf seiner Insel Patmos hat er da gesessen. Aber dann schreibt er von dem Zeitpunkt seiner Bekehrung. Genau die Stunde, wann das war. Johannes 1 oder 2, kann man das nachlesen. Das muss 60 Jahre später gewesen sein. Aber der Heilige Geist wird an alles erinnern. Vielleicht ist das aber auch ein Hinweis dafür, wie prägend diese Szene, diese Begegnung mit dem Heiland für sein ganzes Leben gewesen ist. Der Heilige Geist, wir brauchen ihn. Gott sei Dank besitzen wir ihn. Jeder, ich möchte das noch einmal betonen, von uns, die wir errettet sind, haben den Heiligen Geist in uns wohnend. Und er wohnt in der Versammlung als Gesamtheit. Petrus spricht zu ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jetzt sind wir an einem Punkt in der Rede von Petrus, wo wir sagen müssen, da ist er zu weit gegangen. Er hatte in über 3 Jahren, die er mit dem Herrn Jesus gegangen war, erlebt, dass der Herr Jesus nie etwas getan hat, was nicht angemessen gewesen wäre. Alles, was der Herr Jesus getan hatte, auch das, was er nicht getan hatte. Der Petrus hat das oft nicht verstanden, da als Lazarus so schwer krank war, und der Herr Jesus extra noch ein paar Tage geblieben ist. Warum gehen wir denn nicht? Der ist doch krank. Nein, wir bleiben noch. Er hat es nicht verstanden. Aber er hat hinterher erlebt, dass das genau das Richtige gewesen ist. Er hat in allem Handeln und Tun des Herrn Jesus erleben können, dass alles, was er getan hat, richtig war. Und deshalb ist dieser Vorwurf, den er jetzt praktisch macht, diese Widerrede, die muss er sich als Vorwurf gefallen lassen. Das war nicht mehr angemessen. Sein Impuls, du doch nicht, du der Herr, der Heilige, der Herrliche, du kannst dich doch nicht so tief erniedrigen. Das können wir gut verstehen. Aber jetzt ihm zu sagen, nein, niemals. Damit ist er zu weit gegangen. Der Herr Jesus nimmt diese Äußerung zum Anlass, um jetzt ganz tiefe Wahrheiten dem Petrus zu enthüllen und damit auch uns. Er sagt nämlich, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Wir lernen daraus, dass wir, wenn wir gewaschen sind, teilhaben können mit ihm. Teilhaben meint innere Gemeinschaft haben. Wenn wir allerdings nicht gewaschen sind, dann können wir diese innere Gemeinschaft mit ihm nicht genießen. Jetzt kommt wieder der Petrus. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Wieder sehr impulsiv von dem Petrus. Also wenn das schon so ist, dass ich die Füße gewaschen brauche, um Gemeinschaft mit dir zu haben, ich will noch viel mehr haben, dann musst du mich aber auch völlig waschen. Die Füße und die Hände und das Haupt auch noch waschen. Und jetzt kommt eine grundsätzliche Aussage des Herrn Jesus. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Ich möchte noch einmal vielleicht auf diese Äußerung von Petrus zurückkommen und uns fragen, ob das vielleicht auch eine Regung bei uns wäre. Der Herr Jesus hatte von Teilhaben, von innerer Gemeinschaft gesprochen. Und dem Petrus war das so wichtig, Gemeinschaft mit göttlichen Personen zu haben, dass er jetzt natürlich in seiner Äußerung weit über das Ziel hinausschießt und sagt, also dann nicht nur die Füße, dann bitte noch mehr, damit ich es noch intensiver genießen kann. Das war wohl sein Gedankengang. Aber ich möchte die Frage an uns richten. Ist uns Gemeinschaft, wirkliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, mit dem Vater, ist uns das wichtig? Johannes, der gleiche Schreiber, der schreibt in seinem ersten Brief von dieser Gemeinschaft im Kapitel 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft, also die Gemeinschaft der Apostel, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei, auf das Vollmaß gebracht. Geschwister, der Johannes hatte etwas davon verstanden, was Gemeinschaft mit göttlichen Personen bedeutet. Wisst ihr, mit Ehrfurcht sage ich, das ist das, was wir die ganze Ewigkeit haben werden, ungetrübt im Haus seines Vaters, Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Aber Johannes schreibt jetzt die völlige Freude und bezieht das nicht auf die Zeit des Vaterhauses, sondern er schreibt das jetzt, damit wir hier auf dieser Erde völlige Freude in dieser Gemeinschaft haben. Und jetzt noch einmal zu dem Petrus zurück. Hätten wir auch so reagiert? Oder reicht uns so der Umgang, diese innere Gemeinschaft mit dem Herrn oder mit dem Vater, vielleicht in den Stunden, wo sich Gläubige zusammenfinden und im Alltag, da habe ich dann so meine Gemeinschaft mit den Kollegen, mit den Freunden aus der Schule. Völlige Freude bringt das nicht. Völlige Freude bringt Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Paulus schreibt in seinem zweiten Korintherbrief, da hat er den gleichen Ausdruck mit dem Teilhaben. 2. Korinther 6, Vers 14, da stellt er in mehreren Vergleichen Licht und Finsternis gegenüber, Christus und Belial und so weiter. Und dann sagt er, welches Teil, das ist der gleiche Ausdruck hier, welche innere Gemeinschaft hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Geschwister, das eine beeinflusst das andere oder das eine macht das andere unmöglich, so möchte ich einmal sagen. Gemeinschaft mit Ungläubigen, es ist ja einfach eine innere Teilhaberschaft mit einem Ungläubigen ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil wir haben keine gleichen Ziele, wir haben keine gleiche Natur, aber sie kann uns die Freude, den Genuss der Gemeinschaft mit den göttlichen Personen verdrängen und rauben. Und das war dem Petrus wichtig, habe ich den Eindruck. Also dann, wenn das so ist, ich brauche die Füße gewaschen, um teilzuhaben mit dir, ja, dann möchte ich das noch viel intensiver genießen und dann doch auch die Hände und das Haupt. Und was der Herr Jesus jetzt sagt, wer gebadet ist, da sagt die Anmerkung, ganz gewaschen ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und das meint jetzt die Wahrheit von der Bekehrung, durch die wir gereinigt werden, stellungsmäßig vor Gott in einem Zustand sind als Gereinigte und Geheiligte. Und es meint unsere tägliche Praxis, in der wir unsere Füße bei dem Weg durch diese Wüste, durch die Welt verunreinigen. Die müssen gereinigt werden, damit wir in dem praktischen Genuss bleiben. Aber die Frage, jetzt komme ich noch einmal auf diese Ausdrücke Stellung und Praxis zurück, die Frage der Stellung als Gereinigte vor Gott, die wird nie wieder berührt werden. Wer gebadet ist, wer ganz gewaschen ist. Und das geschieht bei der Wiedergeburt, bei der Neugeburt. Das sagt der gleiche Schreiber im 3. Kapitel in dieser nächtlichen Unterhaltung mit dem Nikodemus. Sagt der Herr Jesus zu dem Nikodemus in Vers 5, Kapitel 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das ist diese Ganzwaschung oder das ganz gebadet werden bei der Wiedergeburt. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes und wendet es auf dein Herz und Gewissen an und führt dich zur Buße. Da kommt die neue Geburt. Und wer so ganz gebadet ist, der braucht das nie wiederholen. Eine Bekehrung und eine Neugeburt braucht und kann auch nicht wiederholt werden. Das werden wir nie verlieren, dieses Teil. Aber beschmutzte Füße bei dem Gang durch diese Welt, die müssen gereinigt werden, damit ich diese Stellung genießen kann. Das sind, meine ich, die Worte, die der Herr Jesus hier sagt. Ich habe mir daneben eine Stelle geschrieben aus dem Alten Testament. Wir wollen einmal zu 2. Könige gehen. Ihr kennt sicherlich alle die Geschichte von dem aussätzigen Heerobersten Naaman. Der kam da zu dem Propheten Elisa, weil ihm von einem kleinen Mädchen geraten wurde, dahin zu fahren. Wie klein weiß ich nicht, aber von einem Mädchen zumindest. Und er sagt ihm in Vers 10, 2. Könige 5, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder werden und du wirst rein sein. Und der Naaman will das zuerst gar nicht. Und dann reden ihm seine Knechte gut zu und sagen, mach das mal doch. Er wollte eigentlich seine eigenen Flüsse nehmen, hätte er nicht bis nach Israel fahren müssen für so einen Rat. Wasser gab's da, wo er herkam, ja auch. Nein, sagt er, wenn der Prophet das sagt, dann mach das mal. Mein Vater, Vers 13, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du das nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, bade dich und du wirst rein sein. Bade dich und du wirst rein sein. Und dann tut der Naaman das 7-mal in dem Jordan und dann wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Er ist ganz rein. Geschwister, das ist unvorstellbar groß. Gott sagt, von dir und von mir, durch die Bekehrung bist du ganz rein. Das können wir nur verstehen in der vollkommenen Wertschätzung des Werkes des Herrn Jesus. Wenn Gott dich sieht und mich sieht, dann sieht er den Herrn Jesus. Hinter seinem Werk von Golgatha habe ich Zuflucht genommen. Sein Blut hat mich, was meine Stellung vor Gott betrifft, gereinigt. Das Wort Gottes hat mein Inneres erneuert und mich rein gemacht. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Das ist eine fundamentale Wahrheit des christlichen Glaubens. Und mit dieser festen Glaubenszuversicht dürfen wir durch unsere Lebensumstände gehen. Aber wir dürfen auch immer wieder festhalten, wie zart es ist, diese Wahrheit, dass befleckte Füße die Freude und den Genuss an dieser Wahrheit schmälern. Und wie notwendig es ist, dass wir dem Herrn die Füße hinhalten, dass er sein Wort nehmen kann und uns zeigen kann, da hast du etwas falsch gemacht, da hast du daneben gelegen. Das war eine Entscheidung in deinem Leben, die war nicht mit meinem Gedanken in Übereinstimmung. Und dann wenden wir das Wort an und reinigen uns davon. Das hat mit der grundsätzlichen Stellung vor einem heiligen Gott nichts zu tun. Die wird nicht mehr angetastet werden. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Aber nicht alle, sagt er hier. Wir würden jetzt meinen, das Wort muss doch dem Judas durchs Herz gegangen sein. Wir lernen aus den anderen Evangelien, dass auch in der nächsten Szene auf dem Obersaal, wo der Judas offenbar gemacht wird durch diesen Bissen, und der Herr Jesus vorher sagt, einer von euch wird das sein, dass sie den Judas nicht im Verdacht hatten. Der Judas muss auch ein Meister der Verstellung gewesen sein. Und sie haben eher sich selbst das zugetraut, dass das ich doch nicht bin, so fragen sie einander, doch nicht ich, als dass sie jetzt den Judas im Verdacht gehabt hätten. Kein Schatten des Zweifels war auf diesen Mann gefallen in den Augen der 11 anderen Jünger. Und jetzt sagt der Heiland noch einmal, ihr 12, seid rein, aber nicht alle. Das muss doch den Judas erschrocken haben, würden wir meinen. Aber der Satan hatte ihm schon etwas ins Herz überliefert. Von dem Herrn Jesus wird gesagt, der Herr Jesus erkannte den, der ihn überliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Wir haben also auf der einen Seite die wunderbare Wahrheit in diesen Worten des Herrn Jesus von der Heilsgewissheit. Ihr seid rein, ihr habt nicht nötig, noch einmal gebadet zu werden. Und wir haben auf der anderen Seite diese Verhärtung bei dem Judas, der auch diese Worte des Heilandes noch einmal gehört hat und eigentlich zusammengezuckt sein muss, mindestens innerlich. Ich gehöre nicht dazu. Ich muss kehrt machen. Ich will dieses Teil auch haben. Aber er blieb in seiner ablehnenden Haltung. Und wir wissen aus den Berichten der Evangelien, was für ein schreckliches Ende er genommen hat. Aber wir dürfen diese wunderbare Wahrheit mitnehmen, tief in unserem Herzen mitnehmen. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Und ihr seid schon rein. An anderer Stelle hat er gesagt, um des Wortes willen. Ich glaube, das kommt in Kapitel 15, Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Da haben wir wieder diese wunderbare Wahrheit. Es ist das Wort Gottes, das auf Herz und Gewissen angewendet wird. Es ist der Same der Wiedergeburt, dieses Wort Gottes. Es führt uns zum Bekenntnis unserer Schuld und zur Wiedergeburt. Und das ist eine Segnung. Wer sie einmal erlebt hat, verliert sie nie wieder. Was wir nötig haben, ist, uns von den Befleckungen unseres persönlichen Lebenswandels reinigen zu lassen, damit wir diese Wahrheiten, die wir im ersten Teil versucht haben, ein wenig vorzustellen, doch tagtäglich auch genießen können.
Die erste Strophe aus 214, die zweite. Du hast als Sohn von Ewigkeit dich tief herabgelassen und wolltest gern im Dienerkleid, der deinen Füße waschen. Bewundern schauen wir dich an, wie du mit größter Würde in Liebe jeden Dienst getan, trotz Mühe und Beschwerde. Und dann noch aus dem vorhin angefangenen Lied 184 noch die dritte Strophe. Du erweist uns deine Gnade, du erkennst uns ganz und gar, leitest uns auf deinem Pfade, wenn wir schwach sind, du bist da. Du siehst alle unsere Schritte, jede Unzulänglichkeit, und du bist, o welche Güte, zum Vergeben stets bereit.